geht weiter. Es fühlt sich schon so ein bisschen nach Endspurt an, jedenfalls bei mir. Es kommt jetzt noch ein großes Kapitel, das Kapitel über Gruppen. Ich werde mich beherrschen. Wenn Sie mir stundenlang zuhören wollen, wie ich Dinge über Gruppen erzähle, dann sagen Sie es schon. Ansonsten reiße ich mich jetzt echt zusammen. Es gibt einiges an Stoff, was wir abdecken wollen. Ich sage auch gleich warum und wie der Stoff ausgewählt ist. Manches ist Wiederholung aus der Linie in Algebra, manches ist neu. Und danach kommen dann nur noch so ein paar Dinge über Primzahlen, Primzahltests, die nicht klausurrelevant sind und die wir einfach nur machen, weil sie interessant sind. So sieht's aus. Warum Gruppen? Naja, Gruppen gehören zu den in einem gewissen Sinne einfachsten mathematischen Strukturen. Man hat eine Menge und eine Verknüpfung und so ein paar Eigenschaften und das ist es. Und deswegen ist es umso überraschender, dass da so eine reichhaltige Theorie rauskommt, die weit verzweigt ist und sehr in die Tiefe geht, die sehr komplex ist, die viele Anwendungen hat in der Mathematik und außerhalb. Wir berühren das hier nur so ein ganz kleines bisschen. Wir werden ein paar der Konzepte sehen, die für die Anwendung wichtig sind. Aber wir gehen überhaupt nicht in die Tiefe, sondern wir hören mit dem Satz von Hülow auf. Und eigentlich fängt Gruppentheorie mit dem Satz von Hülow an. Deswegen reiße ich mich auch die ganze Zeit so zusammen. Ich versuche nicht noch ganz viel anderes zu erzählen. Wir beginnen mit einer Definition. Und zwar wollen wir Schreibweisen haben dafür, dass wir Untergruppen oder auch einfach nur Teilmengen einer Gruppe miteinander verknüpfen. Wenn ich nichts anderes sage, dann ist jetzt G immer eine Gruppe und die Verknüpfung dazu heißt immer einfach Punkt. Und es wird bestimmt mal vorkommen, dass ich das Verknüpfungszeichen weglasse, weil ich es vergesse oder faul bin. Bitte beschweren Sie sich, wenn irgendwas nicht klar verständlich ist. Wir haben in der linearen Algebra schon Nebenklassen gesehen. Wir verallgemeinern das Konzept jetzt noch ein bisschen. Wir nehmen einfach zwei Teilmengen her von G, die heißen M und H. Und wir definieren das Produkt dieser beiden Teilmengen. Der Punkt ist jetzt der Verknüpfungspunkt aus der Gruppe G. Deswegen ist sinnvoll, was da steht. Mit M mal H, für Teilmengen M und H von G, meinen wir die Menge aller Produkte klein m mal klein h, verknüpft in der Gruppe G, wobei M aus M kommt und H aus H. Das ist also ganz natürlich definiert. Und als Spezialfall kommen dann die Nebenklassen raus, die wir schon kennen. Das ist nämlich einfach der Spezialfall, dass die eine Menge eine Untergruppe ist und die andere Menge ist nur ein Element durch. Das haben wir schon gesehen in der linearen Algebra und auch hier in dieser Vorlesung. Hier kommt also erstmal der Spezialfall, dass eine der beiden Mengen nur aus einem Element besteht. Wenn wir das haben, dann lasse ich die Mengenklammern weg, dann schreibe ich nur das Element hin, um das zu vereinfachen. Das heißt, wenn H nur aus dem Element X besteht, dann schreibe ich nicht M mal Mengenklammern X, sondern einfach M mal X. Und das ist dann die Menge aller kleinen M mal X, wobei M aus M kommt. Und wenn M eine Untergruppe ist, dann kommt da eine Nebenklasse raus. Und wir differenzieren zwischen Rechts- und Links-Nebenklassen. Eine Rechtsnebenklasse ist eine, bei der Repräsentant auf der rechten Seite steht. Repräsentant nennen wir dieses kleine Element, mit dem man alles multipliziert. Und Linksnebenklasse sagen wir, wenn der Repräsentant auf der linken Seite steht. Und jetzt geht es erstmal darum, so ein bisschen zu verstehen, was machen diese Nebenklassen, wie liegen die in der Gruppe, was kann man da für Eigenschaften zeigen. Man hat im Spezialfall, dass das ein Normalteiler ist und man Nebenklassen eines Normalteilers betrachtet, ja sogar eine Gruppenstruktur, so eine Faktorgruppe. Aber jetzt erstmal bleiben wir ein bisschen allgemeiner und wir überlegen uns zum Beispiel so Sachen wie, wie kann man Normalteiler charakterisieren mit dieser Schreibweise? Gibt es eigentlich genauso viele Rechts- wie Links-Nebenklassen? Wie groß sind die eigentlich und wie liegen die in der Gruppe? So, was möchte ich da noch sagen? Zum Beispiel, ich zeige hier mal noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel möchte ich nochmal wiederholen, dass die Menge aller Nebenklassen mit so einem Schrägstrich bezeichnet wird. Das kennen wir auch schon. Wenn M eine Untergruppe ist, dann nennen wir das G modulo M. So wird das ausgesprochen. Oder auch G nach M. Das ist die Menge aller Nebenklassen. Wie gesagt, Rechtsnebenklassen, Linksnebenklassen. Wenn ich nichts sage, dann arbeite ich normalerweise mit Rechtsnebenklassen. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Und hier ist jetzt ein Kriterium, wie man Normalteiler charakterisieren kann mit dieser Schreibweise. Wir haben ja eine Definition von Normalteilern, die haben wir in der linearen Algebra schon gesehen und haben wir auch nochmal wiederholt am Anfang dieser Vorlesung, irgendwann im Oktober. Das war so eine Eigenschaft, wenn man ein Element aus der Untergruppe hat, nennen wir es A, und irgendein Element aus der Gruppe nennen wir es G, dann muss G hoch minus 1 mal A mal G wieder in der Untergruppe liegen. Und zwar egal, wie man A und G wählt. Das ist also etwas, was stärker ist als die Abgeschlossenheit unter der Verknüpfung. Das charakterisiert Normalteiler. Und das kann man jetzt anders schreiben und es wird eine Übungsaufgabe für Sie sein, sich das zu überlegen, warum das so klappt. Das kann man anders schreiben. Man kann nämlich dann sagen, eine Untergruppe ist ein Normalteiler genau dann, wenn für alle Gruppenelemente die repräsentierten Rechts- und Linksnebenklassen jeweils übereinstimmen. Das ist einfach eine andere Art, über Normalteiler nachzudenken. So, und was werden wir uns da so überlegen? Na, zum Beispiel, dass es gleich viele Rechts- und Linksnebenklassen gibt und sowas. Und ich möchte als nächstes darüber sprechen, was wir eigentlich über Produkte von Untergruppen sagen können. Da sind jetzt erstmal Produkte von Teilnehmenden hier. Was ist mit Produkten von Untergruppen? Zum Beispiel kann man sich ja die Frage stellen, ist das Produkt von zwei Untergruppen wieder eine Untergruppe? Denn das Produkt von zwei Teilmengen ist wieder eine Teilmenge der Gruppe. Das ist klar. Aber ob die Untergruppenstruktur dabei erhalten bleibt oder verloren geht, das ist nicht so klar. Und das gucken wir uns in Beispiel 10.1 an. Achso, und die Definition ganz oben, die lege ich jetzt nochmal hin, weil wir die jetzt brauchen. Diese. Hier rechnen wir in einer kleinen Gruppe, in der S3, das Verknüpfungssymbol, Punkt, das lasse ich jetzt da so stehen, aber wir merken uns, dass das die Hintereinanderausführung von Permutation ist, mit der wir da arbeiten. Hier ist jetzt also die symmetrische Gruppe S3 und ich nehme zwei Elemente her. Das Element klein g ist die Transposition 2, 3 und das Element k ist die Transposition 1, 2. Dann kann ich mir jetzt Untergruppen anschauen, nämlich die Untergruppe, die g die Identität enthält. Das ist eine Untergruppe, weil dieses Element mit sich selbst verknüpft, die identische Abbildung ist. Das heißt, es ist zu sich selbst invers und mehr Produkte kann man da nicht bilden in dieser Menge. Das heißt, die identische Abbildung zusammen mit dem G bildet eine Untergruppe von S3 mit zwei Elementen. Und diese Untergruppe heißt GSA. Und genauso kann ich argumentieren mit dem Element klein h, das ist auch zu sich selbst invers und bildet auch mit der Identität zusammen eine Untergruppe mit zwei Elementen, die nenne ich jetzt g. Groß g ist meine Abkürzung für Untergruppe, das kennen Sie glaube ich schon. Jetzt bilden wir das Produkt so wie wir es definiert haben. Das heißt, wir multiplizieren alle Elemente aus A mit allen Elementen aus B. Erste Frage, weil wir das später noch brauchen. Wie viele Möglichkeiten gibt es dafür? Wie viele mögliche Elemente kommen raus, höchstens? Wie viele verschiedene Elemente kommen höchstens raus, wenn ich Elemente aus A mit Elementen aus B multipliziere? Wie viele Möglichkeiten gibt es? Sie können mir ja erstmal sagen, wie viele kombinatorische Möglichkeiten es gibt und wir kümmern uns dann später darum, ob da vielleicht irgendwas übereinstimmt. Wie viele Kombinationen gibt es? Okay, wie viele Elemente haben wir in A? Sagen oder Finger zeigen? Zwei. Wie viele Elemente haben wir in B? Zwei. Darf ich alles kombinieren? Ja, muss ich sogar, wenn ich das Produkt will. Das heißt, ich habe insgesamt wie viele Möglichkeiten? Ich sehe schon die Finger. Vier. Die schreibe ich jetzt hin, denn ich weiß ja nicht, ob irgendwelche davon gleich sind. Ich muss erstmal alle Möglichkeiten hinschreiben. So, Identität mal Identität ist wieder Identität, die schreibe ich einfach so hin. Identität mal H ist H, schreibe ich also hin. G mal identische Abbildung ist G. Und G mal H ist G mal H, darüber weiß ich nichts. In Wirklichkeit weiß ich schon was, denn ich kann ja konkret die Elemente verknüpfen und dann hinschreiben, was da rauskommt. Das können wir ja mal machen. Hier sehen Sie es. Hier schreibe ich jetzt das Verknüpfungssymbol mal, obwohl es die Hintereinanderausführung von Permutation ist. So, was ist denn das? Das ist 2, 3 hintereinander ausgeführt mit 1, 2. Jetzt müssen wir uns erinnern, wie das ging. Das ist eine Weile her. Ich fange mit der kleinsten Zahl an. Wohin geht die 1? Hier die 2 geht. Hier geht 2 auf 3 und danach bewegt die sich nicht mehr. Die 3 bleibt fest. Also geht die 2 insgesamt auf die 3. Jetzt gucke ich noch, was mit der 3 passiert. Die 3 geht hier vorne auf die 2. Merken, merken, merken. Was passiert hier mit der 2? Dann die 2 geht auf 1. Das heißt, insgesamt geht 3 auf 1. Das heißt, ich muss hier nur zumachen. Moment, warte. Insofern kennen wir jetzt. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, ob A mal B eine Untergruppe ist, der Gruppe G. Ja?
Im Skript steht das anders, ist das...
Im Buch? Das kann ein Tippfehler sein. Ich habe jetzt gerade nochmal live ausgerechnet und habe, glaube ich, keinen Fehler gemacht.
Okay.
Oder? Ich glaube, das war richtig. Ich habe deswegen auch so irritiert auf mein Linksbuch, aber ich glaube, das ist da einfach ein Zahlendreher. Ich denke, das ist 1, 2, 3, was da rauskommt. Können wir ja mal gucken. 1 geht hier auf 2. Hier auch. 2 geht hier auf 3. Hier auch. Und 3 geht hier auf 1. Und hier auch. Ja. Was erfüllen denn Untergruppen? Sie müssen das neutrale Element enthalten. Passt. Sie müssen abgeschlossen sein unter Multiplikation. Naja, H und G und G mal H liegen drin, aber wir wissen nichts über H mal G. Müsste auch drin liegen, wenn es eine Untergruppe wäre. Und es muss zu jedem Element ein Inverses da drin sein. Achso, und Assoziativgesetz, bla bla bla, aber das gilt ja in der ganzen großen Gruppe. Hat denn hier jedes Element ein Inverses? Das schon, das auch, aber das nicht. Tatsächlich gehen hier zwei Dinge mit dem gleichen Element schief. G mal H hat in dieser Teilmenge hier kein Inverses und genauso existiert eben dieses Produkt auch nur in der einen Richtung in der Menge und nicht in der anderen Richtung. H mal G, das ist der andere Dreizyklus, liegt da nicht drin. Das heißt, diese Teilmenge ist wirklich nur eine Teilmenge und keine Untergruppe. Die Menge ist nicht abgeschlossen unter Produktbildung und sie ist auch nicht abgeschlossen unter Inversenbildung. Hier ist Werbe erhöht. Ja?
Können Sie noch mal kurz erklären, warum das das Inverse ist?
Wir können es zu Fuß ausrechnen oder wir können uns erinnern, dass bei Zyklen das Inverse immer das Element ist, das man kriegt, wenn man die erste Zahl festhält und die anderen in der umgekehrten Reihenfolge festhält. Reicht das als Erklärung? Okay, dankeschön. Es wäre blöd, wenn man jetzt bei Untergruppen, wenn man das Produkt bildet, jedes Mal zu Fuß nachrechnen müsste, ob das Produkt wieder eine Untergruppe ist. Deswegen wollen wir ein Kriterium haben. Und dieses Kriterium beweisen in Lemma 10.2. Hier sei G wieder eine Gruppe. Die ganze Zeit, wenn ich nichts anderes sage, ist G immer eine Gruppe. Und A und B sind Untergruppen. Das Produkt A mal B ist eine Untergruppe genau dann, wenn die Mengen A mal B und B mal A übereinstimmen. Das ist ein Kriterium, was man etwas einfacher nachprüfen kann, als jedes Mal wieder die Untergruppeneigenschaften nachzuweisen. Dann ist A mal B eine Untergruppe von B. Genau dann. Und unter anderem deshalb gibt es eine Übungsaufgabe, in der Sie ja selber ziemlich viel rumrechnen sollen. Das wird hoffentlich einfacher, dadurch, dass Sie jetzt in einem Beispiel schon mal ein bisschen was gesehen haben. Ich warne Sie trotzdem. Das, was hier steht, bedeutet nur, dass diese beiden Mengen gleich sind. Das heißt, alles, was ich in der Form klein a mal klein b schreiben kann, muss ich auch in der Form kleines b Hütchen mal kleines a Hütchen schreiben können. Das müssen nicht dieselben Elemente sein. Vorsicht! Das, was hier steht, ist nicht gleichbedeutend damit, dass man die Elemente vertauschen darf. Warnhinweis, Warnhinweis. Wir beweisen das selber jetzt. Und da möchte ich beginnen mit Notation, die das Leben ein bisschen einfacher macht. Wir haben ja oben in dem Beispiel gesehen, dass die Inversen von Elementen eine Rolle spielen. Und bei Untergruppen ist es doch immer so, dass die unter Inversenbildung abgeschlossen sein müssen. Und wir wollen jetzt mal der Menge der Inversen sozusagen einen Namen geben, damit wir gleich nicht immer hinschreiben müssen, Menge der Inversen aller Elemente von Lagerer. Heißt also, ich möchte jetzt bei jeder Teilmenge von G einführen, Teilmenge hoch minus 1. Das ist in Wirklichkeit ja nicht definiert, es gibt nur Inverse für einzelne Elemente. Aber ich möchte jetzt die Notation ein bisschen missbrauchen und möchte damit die Menge aller Inversen von den kleinen U's bezeichnen. Das heißt, es ist jetzt die Menge aller kleinen U hoch minus 1, wobei U aus U kommt. Und das ist wohl definiert, weil jedes Element aus U aus der Gruppe G kommt und deswegen überhaupt ein Inverses hat. Das heißt, für jedes U aus U finde ich so ein U hoch minus 1 und dann kann ich die alle in einer Menge versammeln. Das ist nur eine Vereinfachung für das, was jetzt kommt. Wir haben zwei Richtungen zu zeigen. Und wir beginnen mit der Richtung, dass A mal B eine Untergruppe ist. Das heißt, wir fangen hier links an. Muss jetzt alle Eigenschaften des Untergruppenkriteriums erfüllen. Insbesondere ist es unter Inversenbildung abgeschlossen. Das heißt also, A mal B ist dasselbe wie die Menge der Inversen von Elementen aus A mal B. In Wirklichkeit benutze ich hier noch etwas, was man separat zeigt, wenn man anfängt mit Gruppen zu arbeiten. Das Inverse eines Inversen ist wieder das ursprüngliche Element. Und deswegen sind alle Gruppenelemente immer auch Inverse von irgendwas, nämlich von ihrem Inversen. Heißt also, Untergruppen erkennt man unter anderem daran, dass sie als Menge mit der Menge ihrer Inversen übereinstimmen. Diese Information sagt mir jetzt also Folgendes. Ich weiß jetzt, dass insbesondere A mal B das gleiche ist wie die Menge aller Inversen. Und für Untergruppen gilt, dass sie mit der Menge ihrer Inversen übereinstimmen. Das heißt, A ist dasselbe wie A auf minus 1 und B ist dasselbe wie B auf minus 1. So, und jetzt haben wir es gleich. Das schreiben wir einfach ganz schnell hin. Ja, das hinten zeigen und das kommt jetzt einfach so raus. A mal B ist das gleiche wie A mal B in Klammern mit minus 1. So. Was mache ich, wenn ich diese Menge hier ausrechne? Na, ich bilde alle Produkte klein a mal klein b und invertiere die. Schreibe mal als Zwischenschritt hin. Diese Inversen kann ich ausrechnen, indem ich die einzelnen Elemente nehme, invertiere und in umgekehrter Reihenfolge hinschreibe. Ich schreibe mal H, J für Hemd, Jocke. So, dann schreibe ich also B hoch minus 1 mal A hoch minus 1, wobei A aus A kommt, B aus B. Das war jetzt extra ausführlich, denn das ist ein Schritt, der sonst manchmal für Verwirrung sorgt. Das ist wieder jetzt nur die Menge aller Elemente irgendwas aus B invertiert mal irgendwas aus A invertiert. Das heißt, das kann ich doch schreiben als diese Menge, groß B auf minus 1 mal groß A auf minus 1. Und jetzt benutze ich das und sehe, dass das B mal A ist. Das war die erste Richtung. Was haben wir benutzt? Wir haben benutzt, dass Untergruppen mit der Menge ihrer Inversen übereinstimmen. Und ja. parallel, gleich B mal A. Wir wollen zeigen, dass A mal B eine Untergruppe ist. Und eine Möglichkeit, wie man das immer machen kann, ist, dass man das Untergruppenkriterium benutzt. Das war früher, ganz zu Beginn in der Wiederholung, Lemma 1,1, irgendeiner von diesen vielen Punkten da, war das Untergruppenkriterium. Was ist da nochmal los? Na, das sagt, dass eine Teilmenge einer Gruppe eine Untergruppe ist, genau dann, wenn das zentrale Element drin liegt und wenn für je zwei Elemente das eine Mal das Inverse des anderen wird. Das können wir doch jetzt einfach mal ausrechnen. Was ist mit dem neutralen Element los? Naja, A und B sind Untergruppen, das heißt, die enthalten das neutrale Element. Dann schreibe ich das zweimal hin, ich verknüpfe es mit sich selber, einmal aus A, einmal aus B. Das Produkt ist wieder das neutrale Element und deswegen liegt das in A mal B drin. So, das heißt, an der Stelle müssen wir uns keine Gedanken machen. Das Einzelelement von G liegt in A und in B. Und es ändert sich nicht, wenn ich das mit sich selbst verknüpfe. Erster Punkt abgehakt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Jetzt brauche ich zwei Elemente aus A mal B und muss das eine mit dem Inversen des anderen verknüpfen. Und jetzt wird es witzig. Ich muss jetzt also ein Element aus A mal B allgemein hinschreiben. Wie mache ich das? Wie nehme ich mir korrekt ein Element aus der Menge Groß A mal Groß B her? Es ist okay, wenn Sie unterfordert sind. Ich mache das deshalb, weil Sie bei der Klausur schreiben und weil dann solche Sachen klappen müssen. Wenn Sie falsch anfangen, dann ist die Aufgabe leider vorbei. Also, wie nehme ich mir korrekt ein Element her aus der Menge A mal B? Was muss ich tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Na los, machen Sie es jetzt falsch und nicht in der Klausur, dann ist doch alles gut. Oder machen Sie es richtig? Eine Idee? Eine Idee, sehr gut. Fragt sich noch jemand? Das sind alles nur so halbe Meldungen. Also los.
Seit C Element A mal B mit C ist gleich A Element C ist gleich A mal B mit A Element A und B Element B.
So kann man es machen. Also man kann dem Element erstmal einen Namen geben und sagen, man benennt danach erst die Bestandteile. Oder man sagt direkt, sei klein a mal klein b aus a mal b, wobei a aus a und b aus b. Das geht auch, dann braucht man das c. Aber die Idee ist völlig richtig. Man fängt erstmal an mit so einem Element und überlegt sich dann, woher brauche ich jetzt die Bestandteile und wie schreibe ich das richtig hin. Ich nehme mal Ihren Vorschlag. Achso, wir brauchen jetzt zwei Elemente. Wir brauchen zwei Elemente. Die nenne ich mal c und d. Ich folge also jetzt dieser Idee. C und D sollen aus der Menge A mal B sein. Eine Möglichkeit ist, dass man sagt, seien C und D aus dieser Menge genauer, seien C gleich und D gleich. Formulieren, also genau zu sprechen, genau aufzuschreiben. Aufschreiben ist in der Klausur wichtiger als sprechen. Was ist zu zeigen? Wir wollen zeigen, C mal D hoch minus 1 liegt in A mal B. Na gut, das können wir. C mal D hoch minus 1 können wir hinschreiben. C mal D hoch minus 1 ist, ich setze mal alles ein, A mal B mal X mal Y. Schon wieder nach Hemd Jaffe aus. Genau. A mal B mal. Jetzt kommt hier erst Y hoch minus 1, dann X hoch minus 1. Und jetzt fassen wir das irgendwie geschickt zusammen. Das heißt, wir benutzen sowas wie das Assoziativgesetz. Ein rotes Warnfenster, okay, dann brauchen wir aber auch wirklich rot. Sodass da viel mehr Produkte rauskommen. Dann könnte es sein, dass da mal das gleiche Element steht, aber mehrmals auf verschiedene Arten. Und wir wollen verstehen, wie oft das passieren kann und was wir beachten müssen, um die Elemente richtig zu zählen. Das ist Gegenstand des nächsten Lemmas, Lemma C3. Ich lasse mal den Warnkasten kurz da stehen und lege das Lemma auf. So, da steht jetzt als Voraussetzung, dass A und B Untergruppen sind von G, es sollen endliche Untergruppen sein. Ich habe jetzt zu Beginn über G nichts weiter vorausgesetzt, nur dass es eine Gruppe ist. G darf im Moment noch unendlich sein, aber bald ändert sich das, weil wir dann Zählargumente machen. A und B sind endliche Untergruppen und ich möchte jetzt ausrechnen, wie viele Elemente in der Menge A mal B sind. Falls das Produkt A mal B eine Untergruppe ist, dann kann ich also jetzt die Ordnung der Gruppe ausrechnen. Aber selbst wenn nicht, dann gibt es mir immer noch eine Möglichkeit zu zählen, wie viele Elemente da drin liegen. Und die Formel ist ganz ganz einfach. Die Anzahl der Elemente in A mal B ist die Anzahl der Elemente in A mal die Anzahl der Elemente in B geteilt durch die Anzahl der Elemente im Schnitt. Sieht irgendwie ganz naheliegend aus. Also die Vorstellung ist, dass man durch das Dividieren durch die Anzahl der Elemente im Schnitt quasi die Elemente rauswirft beim Zählen, die man mehrfach gezählt hat. Das ist die Idee. Und um das zu formalisieren für den Beweis, werden wir uns gleich eine Äquivalenzrelation angucken. Gut. Wie sieht die Äquivalenzrelation aus? Erstmal gucken wir uns nur das an. Wir bilden Pärchen, also so kleine Tupel, mit dem ersten Eintrag aus A und dem zweiten Eintrag aus B. Und wir definieren auf der Menge dieser Tupel eine Äquivalenzrelation in folgender Weise. Das Pärchen A1B1 steht in Relation zum Pärchen A2B2 genau dann, wenn das Produkt der Teile in dem ersten Pärchen dasselbe ist wie das Produkt der Teile im zweiten Pärchen. Heißt also, zwei solche Pärchen stehen zueinander in Relation genau dann, wenn sie als Produkt hingeschrieben das gleiche Gruppenelement geben. Auf die Art und Weise können wir also modellieren, dass wir beim Bilden dieser Produkte manche Elemente vielleicht mehrmals kriegen. Ja, warum ist das eine Äquivalenzrelation? Das beweise ich nicht, jedenfalls schreibe ich dazu nichts hin, sondern da können wir einmal kurz draufschlagen. Jedes Element ist in Relation zu sich selbst, da schreibt man die Produkte einfach hin. Symmetrie ist auch klar, weil das Gleichheitszeichen symmetrisch ist. Und Transitivität auch, da schreibt man sich auch einfach nur diese drei Produkte hin und sieht das dann sofort. Jetzt haben wir also eine Äquivalenzrelation und können uns überlegen, wie hilft uns die beim Zählen der Elemente? Na, wie ich gerade schon gesagt habe, falls ein Gruppenelement mehrmals vorkommt als Produkt von Elementen aus A und B, dann gilt das nur, wenn die entsprechenden Elemente, die entsprechenden Tupel in Relation zueinander stehen. Das heißt, wir zählen die Elemente in der Menge A mal B, indem wir die Äquivalenzklassen von dieser Relation Tilde zählen. Jede Klasse repräsentiert ein Gruppenelement. Ist das erstmal okay? Dann können wir nämlich jetzt damit arbeiten. Und wir können uns überlegen, wie genau wir jetzt weiter vorgehen beim Zählen. Wie viele solche Tupel haben wir denn? Das haben wir gerade schon geübt in dem Beispiel. In dem Beispiel hatten wir eine Menge A mit zwei Elementen, eine Menge B mit zwei Elementen. Das heißt, die Anzahl der Pärchen, die man da bilden konnte, war 2 mal 2. Hier ist jetzt die Anzahl der Pärchen, die wir bilden können, Mächtigkeit von A mal Mächtigkeit. Das heißt, das ist die Anzahl der Tupel. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir von der Anzahl der Tupel zur Anzahl der Klassen, wo wir hinwollen. Na, wenn wir mal draufschlagen, was wir zeigen wollen, irgendwie muss es was mit dem Schnitt von A und B zu tun haben. Daher kommt die folgende Idee. Wir überlegen uns, dass die Äquivalenzklassen bezüglich dieser Relation Tilde alle gleich groß sind und dass sie alle als Anzahl der Elemente genau die Anzahl der Elemente im Schnitt von A und B haben. Und auf diese Idee kann man kommen, wenn man das Ergebnis schon kennt, also wenn man die Formel schon gesehen hat. Ansonsten finde ich nicht so klar, dass man darauf kommt. Der Witz ist, dass hier wirklich alle Klassen gleich groß sind. Das muss im Allgemeinen ja nicht so sein bei einer Äquivalenzrelation. Ich hoffe, dass, wenn Sie jetzt kurz nachdenken, Sie eine Idee haben für eine Relation, bei der die Klassen nicht gleich groß sind. Ansonsten wäre das vielleicht ein Auftrag an Jean-Luc, dass ich dazu nochmal was sage. Aber hier ist es so, dass die Klassen gleich groß sind. Thank you. Notation, die da steht. Die Klassen sind ziemlich chill, die sind alle gleich groß. Warum wir dann fertig sind. Wenn die Klassen alle gleich groß sind, dann bekommen wir doch die Anzahl der Klassen, indem wir die Anzahl aller Elemente durch die Mächtigkeit von einer Klasse teilen. Das heißt, dann kommt raus, Anzahl aller Elemente geteilt durch Mächtigkeit einer Klasse ist die Anzahl der Klassen, und das ist ja das, was uns interessiert. Uns interessiert die Anzahl der Klassen, weil das die Anzahl der Elemente in A mal B ist. So, wie machen wir das? Fangen wir damit an, dass wir überlegen, dass es höchstens so viele Elemente einer solchen Klasse geben kann, indem wir zählen, seien jetzt dazu A aus A und B aus B. Die halte ich jetzt für den Moment mal A1 und B1. Die halte ich für den Moment fest, die benutze ich jetzt zum Zählen. Ich überlege mir, wie viele Elemente liegen eigentlich in der gleichen Klasse wie das Tupel A1, B1? So, wir zählen AB, das Tupel AB, aus dem kartesischen Produkt A Kreuz B steht in Tilde-Relation zu A1, B1, liegt also in der gleichen Klasse wie B1, genau dann, wenn, naja, nach Definition das Produkt A1, B1 das gleiche ist wie das Produkt A mal B. Das ist genau dann der Fall, kommt diese Gleichung raus. Jetzt liegt das in A, das liegt in B, das heißt, dieses Produkt liegt in beiden Untergruppen, es liegt also in A geschnitten. Jedes Mal, wenn wir also ein Element nehmen, das zu diesem ersten Tupel in Relation steht, dann finden wir ein Element aus dem Schnitt und deswegen kann es nur höchstens so viele Elemente in der Klasse geben, wie es Elemente im Schnitt gibt. Einverstanden? b mal b1 zu minus 1. Jetzt steht's. Danke. Gibt es Fragen dazu, warum man jetzt so eine Abschätzung nach oben kriegt? Also, jedes Mal, wenn ich was aus der gleichen Klasse hernehme, finde ich ein Element im Durchschnitt, also gibt es höchstens so viele Möglichkeiten, wie es Elemente im Durchschnitt gibt. Das ist die Abschätzung in die eine Richtung. Jetzt kommt die Abschätzung in die andere Richtung. Da muss ich jetzt also für jedes Element aus dem Schnitt ein entsprechendes Element in der Klasse basteln. Dann habe ich, dass es mindestens so viele sind. Gut, basteln wir also etwas. Wir nehmen uns aus dem Schnitt ein Element und nennen es x. Und ich möchte zum Basteln immer noch diese Elemente benutzen da oben, die ich mir genommen habe. Das heißt, das Tupel A1B1 ist das, um dessen Klasse mir das gerade geht. Und ich möchte mit Hilfe von x ein Element konstruieren, das in der gleichen Äquivalenzklasse liegt. Ich behaupte, dass folgendes Element da drin liegt: A1 mal x und x hoch minus 1 mal B1. Ich behaupte, dass das in der gleichen Klasse liegt, da schreibe ich einfach, steht in Relation zu A1B1. Warum ist das so? Na, dafür müssen wir doch nur nachprüfen, ob das stimmt, was die Relation uns sagt, was erfüllt sein muss. Und das heißt, das Produkt auf der einen Seite muss dasselbe sein wie das Produkt auf der anderen Seite. Na, das können wir durch Hingucken sehen, oder? Wenn Sie diese beiden multiplizieren, dann kürzen sich doch x und x hoch minus 1 weg. Das war's doch schon. Jetzt ist nur noch die Frage, liegt das auch in der richtigen Menge? Ja, tut es. A1 kommt aus A, x kommt aus A, deswegen liegt das Produkt in A. X kommt gleichzeitig aber auch aus B, deswegen liegt das Inverse in B, deswegen liegt das in B. So, das heißt, die Wahl von x führt dazu, dass wir hier in der richtigen Menge landen. Und das andere, das haben wir durch Hinsehen. Dass es mindestens so viele Elemente in der Klasse gibt, wie der Schnitt uns sagt, aber gleichzeitig auch höchstens so viele, also genauso viele. Und dann habe ich am Anfang schon erklärt, warum wir das fertig sind. Wir teilen die Anzahl aller Tupel durch die Anzahl der Elemente einer Klasse, kriegen die Anzahl der Äquivalenzklassen. Und das ist es. Das ist die Formel. Hinten. Das, was ich unten hingeschrieben habe, so klein. Gut, danke schön. Gut, das war Zähldilemma Nummer 1. Jetzt kommt sozusagen Zähldilemma Nummer 2. Diesmal schauen wir uns die Gruppenelemente auf eine andere Art und Weise an. Diesmal gucken wir nicht nach Teilmengen oder Produkten von Untergruppen, sondern wir gucken nach Nebenklassen von einer Untergruppe. Wir wollen jetzt zeigen, dass wenn man anfängt mit einer Untergruppe, dass man dann die ganze Gruppe überdecken kann mit Nebenklassen und dass das eine disjunkte Zerlegung ist. Und das hat dann ganz viele tolle Konsequenzen. Eine der tollsten ist der sogenannte Satz von Lagrange. Mal gucken, ob wir da heute noch hinkommen. Jetzt betrachten wir erstmal Lemma 10.4. Es sei denn, es gibt noch Fragen oder Anmerkungen. Und dann gucken wir und ich mache das Ding auf und so weiter. Diesmal sei U eine Untergruppe von G. Und wir beweisen jetzt genau das, was ich gerade erklärt habe. G ist die disjunkte Vereinigung der Rechtsnebenklassen von U. paarweise verschiedenen Nebenklassen nehmen. Wir kennen ja dieses Phänomen, dass man für verschiedene Repräsentanten manchmal trotzdem die gleiche Nebenklasse kriegt. Und wenn ich die dann vereinige, ist das natürlich keine disjunkte Vereinigung. Ich meine es also jetzt so, dass man sich nur jeweils eine rauspickt. Wenn man eine hat, dann ignoriert man alle, die genau gleich sind und nur anders aussehen, weil sie einen anderen Repräsentanten haben. Vereinigung der Nebenklassen. Alle Nebenklassen sind gleichmächtig. Man kann das jetzt auch so formulieren, die erste Aussage. Wenn ich mir eine Untergruppe U vorgebe, dann finde ich jedes Gruppenelement genau einmal in genau einer Nebenklasse von U. Das ist also so eine Art Sortierung der Gruppe. Und wenn ich sage Sortierung, dann ist es gar nicht mal so, das ist gar nicht nur theoretisch gemeint, sondern das kann eine Methode sein und ist eine Methode, die man verwendet, wenn man algorithmisch Gruppen durchsucht. Wenn ich Gruppen durchsuche nach Elementen mit gewissen Eigenschaften, dann kann ich natürlich irgendwie drauf lossuchen, aber es wäre besser, wenn ich ein bisschen Systematik drin hätte, damit ich merke, wann ich fertig bin. Und eine Möglichkeit, das zu sortieren, ist, dass man sich eine Untergruppe schnappt und dann genau das tut, also sich diese Nebenklassen hinschreibt, dann weiß ich, dass ich jedes Gruppenelement erwische und ich erwische jedes nur einmal. Und das ist eine Art systematische Gruppe zu durchsuchen. Und dann kann man auch irgendwie clever sein und sich überlegen, muss ich vielleicht gar nicht alles durchsuchen, bla bla bla. Thema Suchalgorithmen in Gruppen, wahnsinnig spannend, aber rede ich jetzt nicht drüber. Sondern wir beweisen das Lemma. Übrigens kann man all das, was wir hier tun, ich schreibe jetzt Nebenklassen und meine damit Rechtsnebenklassen. Ich habe ja gesagt, dass es bei mir eigentlich immer die Repräsentanten von rechts da stehen hat, aber genau dasselbe kann man auch zu links Nebenklassen machen. Schreibt der Vollständigkeit halber hier mal so ein Rechts dazu. Analog für Linksnebenklassen. Das zeigen wir nicht, weil die Argumentation ganz genauso läuft. So, da möchte ich jetzt einmal das ausmachen. Das brauchen wir dann gleich nochmal. Und ich möchte auch jetzt schon ein bisschen wischen. Wie man G in einer Nebenklasse finden kann. Das ist aber ganz einfach. G liegt in der Rechtsnebenklasse U mal G. Denn in U gibt es das Einzelelement und wenn ich das Einzelelement mal klein g hinschreibe, ist es einfach G. Also liegt klein g in U mal G. Erste Aussage, G ist überhaupt erstmal die Vereinigung von diesen ganzen Rechtsnebenklassen. Jetzt kommt die Frage nach der Disjunktheit und der Einfachheit halber gucken wir uns einfach zwei solche Nebenklassen an und überlegen, was passiert, wenn die sich nicht in der Nähe Menge schneiden. Das ist jetzt also das Stichwort Disjunkt. Dafür nehmen wir uns zwei her. Sein G, H aus G und seien diese beiden Nebenklassen so, dass sie sich nicht in der Nähe schneiden. Ja, je nachdem, was Sie jetzt, an was Sie sich noch erinnern und, oder was Sie für Hintergrundwissen haben, wissen Sie vielleicht einfach noch, dass zwei Nebenklassen, die sich nicht trivial schneiden, gleich sein müssen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein gemeinsames Element. Und dieses gemeinsame Element kann ich jetzt einerseits schreiben als irgendwas aus U mal G und andererseits kann ich es schreiben als irgendwas aus U mal H. Und wir schreiben jetzt so ein Element mal hin. Seien dann, wie habe ich die genannt, X und Y aus U, so dass, naja, ich will das Element ja einmal hier und einmal dort darstellen können, also schreibe ich es mal als x mal g gleich y mal h. Sowas gibt es, wenn diese beiden sich nicht trivial schneiden. Dann finde ich etwas im Schnitt, das heißt, ich kann es einmal hier drin schreiben und einmal da drin und das führt auf genau so eine Gleichung. Jetzt forme ich das ein bisschen um. Und zwar möchte ich von links nach minus 1 multiplizieren, dann kommt es dahin und auf der rechten Seite steht nur noch H. Dazu führt, dass U mal G in U mal H drin liegt. Und genauso kann man dann argumentieren, dass auch U mal H in U mal G drin liegt. Das heißt, diese Mengen enthalten sich gegenseitig und sind dann damit gleich. Schreiben wir das eine Argument hin. Wir nehmen uns also ein beliebiges U aus U her und schreiben uns das Element klein U mal H hin. Gut, ich interessiere mich für U mal H und das schreibe ich jetzt um mit Hilfe der Gleichung da drüben. Für H schreibe ich das hin. Dann klammere ich um, das darf ich, weil wir in einer Gruppe vernünftig rechnen können. Wenn ich umklammere und diese drei Elemente zusammenfasse, was passiert dann? U kommt aus U, als da. Y kommt aus U, das Inverse auch. X kommt aus U, das heißt, dieses Produkt hier aus diesen dreien kommt aus U. Das heißt, das Ganze liegt in U mal G. Und da das kleine U beliebig war, habe ich jetzt gezeigt, dass die komplette Nebenklasse Groß U mal H in Groß U mal G liegt. Was müssen wir dafür tun? Ich schreibe es nicht hin, ich erzähle es nur kurz. Diesen Trick kann ich ja auch andersrum anwenden, indem ich nicht das H alleine stehen lasse, sondern das G. Dafür muss ich dann einfach nur von links mit x hoch minus 1 multiplizieren und dann mache ich genau den gleichen Trick. Analog läuft auch U mal G. Also sind die schon mal gleich. Und damit haben wir gezeigt, dass zwei Nebenklassen von U, zwei Rechtsnebenklassen, die sich nicht nur in der leeren Menge schneiden, automatisch gleich sein müssen. Das heißt also, zwei Rechtsnebenklassen von U und G sind entweder gleich oder Disjunkt. Das haben wir jetzt gezeigt. Damit ist dann diese Vereinigung da oben Disjunkt. Und der erste Teil der Aussage ist bewiesen. Jetzt fehlt fehlt noch, dass diese Nebenklassen alle gleichmächtig sind. Na, wie kann man darauf kommen? Wie sehen denn zwei solche Nebenklassen aus? Zum Beispiel U mal G und U mal H. Einmal nehme ich alle Elemente aus U und multipliziere sie mit G und das G bleibt die ganze Zeit fest. Und einmal nehme ich die gleichen Elemente aus U und multipliziere sie alle mit H und das H bleibt fest. Da hat man irgendwie das Gefühl, das sollten gleich viele sein, denn die Elemente aus U ändern sich ja nicht. Und ich multipliziere sie ja immer mit einem festen Element. Aber wie zeigt man das? Man zeigt es, indem man wirklich eine Bijektion angibt. Da steht ja auch mit gutem Grund, die Mengen sind gleichmächtig. Es könnte sein, dass die unendlich groß sind. Und da muss man ja so ein bisschen aufpassen mit diesen anschaulichen Argumenten. Also schreiben wir wirklich eine Bijektion hin. Und der Trick ist, dass wir alles zurückführen auf diese eine besondere Nebenklasse, die einfach U selbst ist. Wenn man den Repräsentanten 1 der Gruppe nimmt, dann steht da ja einfach die Untergruppe U selber. Und von der können wir jetzt eine Bijektion definieren auf jede beliebige Nebenklasse. Zur Gleichmäßigkeit. Genauso. Gut, was machen wir denn da? Ich fange mal mit der Idee an für diese Bijektion. Sei x aus G fest. Dann ist die Abbildung, die jedes G aus G auf G mal x abbildet. Eine Bijektion von G nach G. Warum? Na, das kann man zu Fuß ausrechnen, man kann aber auch eine Umkehrabbildung angeben. Nämlich die Abbildung, die alles auf das Element mal x hoch minus 1 abbildet. Wenn ich erst mit x multipliziere und dann mit x hoch minus 1 von der gleichen Seite, habe ich in Wirklichkeit nichts gemacht. Das heißt, man sieht die Umkehrabbildung sofort. Und das ist ja eine Möglichkeit, wie man zeigen kann, dass eine Abbildung bijektiv ist. Dann ist die Abbildung, die das nochmal abbildet, eine Bijektion von G nach U. Und die kann ich jetzt auf die Untergruppe U loslassen. Und was passiert dann, wenn ich so ein X festhalte? Dann wird U auf die Nebenklasse U mal X abgebildet. Naja, und wenn ich eine Bijektion habe und die einschränke auf eine Teilmenge, dann ist das Bild genauso groß, also gleichmächtig zum Urbild, mit dem ich angefangen habe. Das ist es schon. Insbesondere ist dies eine Bijektion von U auf die Rechtsnebenklasse U mal X. Wenn Sie Lust haben, noch weiter zu überlegen, während ich gleich die Tafel wische, dann überlegen Sie mal, wie man die Bijektivität auch zu Fuß sehen könnte. Wie könnten Sie, indem Sie einfach nur die Gruppenaxiome benutzen, und das, was wir so über Gruppen wissen, wie könnten Sie da zu Fuß Injektivität und Surjektivität beweisen? So, Fragen bisher? Gut, dann machen wir etwas Platz und dann schreiben wir ein paar Folgerungen hin und dann geht's richtig los. Wir sind dann schon auf der Zielgeraden zum Satz von Lagrange. Gegensatz zu dem Teilnehmzeichen, was so rund ist. Sag mal, wo gleich viele Rechts- bzw. Linksnebenklassen hingehen. Na, und der Witz ist einfach, dass man ausnutzt, was wir in dem Lemma vorher uns klar gemacht haben. Man kann ja die Anzahl der Elemente in G jetzt zählen, G ist eine endliche Gruppe, und wir zählen so systematisch, wie ich das gerade schon mal angedeutet habe. Wir fangen an mit der Untergruppe U und zählen die Elemente in U. Dann gehen wir zu einer Nebenklasse von U, die nicht U ist, und zählen die Elemente dort, und wir wissen, oh, das sind ja genauso viele wie U. Dann gehen wir zur nächsten und wissen, oh, das sind ja wieder genauso viele wie U. Das heißt, wir zählen die Elemente in U so oft, wie wir müssen, um alle Nebenklassen abzudecken, und dann haben wir die Elemente von G gezählt. Und dann sehen wir gleich, dass dabei egal ist, ob man links- oder rechts Nebenklassen nimmt, einfach weil man eben auf beide Arten so eine Zerlegung bekommt, in paarweise disjunkte Teilmengen, die alle gleich groß sind. Hier mit dem Namen, sein mal R, klein r, beziehungsweise klein l, die Anzahlen der rechts- bzw. links-Nebenklassen von U in G. Von gerade. Ich zähle jetzt die Elemente von G einerseits, indem ich die Rechtsnebenklassen durchgehe und diese disjunkte Zerlegung benutze. Mit Lemma 10,4 angewandt auf die Rechtsnebenklassen. Ist dann die Anzahl der Elemente G. Habe ich gerade erklärt, ich zähle die Rechtsnebenklassen, gucke, wie viele es sind, das sind R Stück. Und jeder hat genauso viele Elemente wie U, deswegen kommt da das raus. Anzahl der Elemente U mal Anzahl der Rechtsnebenklassen. Aber ich kann das Lemma ja auch für Linksnebenklassen benutzen, da gilt dasselbe. Das gleiche Lemma. Ich mache also Türchen für Linksnebenklassen. Liefert, dass die Anzahl der Elemente von G auch die Anzahl der Elemente von U ist mal L. Na gut, und dann vergleiche ich das und sehe R gleich L. Denn nichts von diesen Sachen ist 0. G ist eine Gruppe, U ist eine Untergruppe, da liegt immer irgendwas drin. Und ich möchte bei dem Argument noch mal ganz kurz bleiben, weil das nämlich dann schon den Satz von Lagrange mit beweist. Da steht, dass man die Anzahl der Elemente in G bekommt, wenn man zählt, wie viele Elemente in einer vorher festgelegten Untergruppe sind und wenn man dann noch zählt, wie viele Nebenklassen es gibt. Und das muss man multiplizieren, dann kommt die Gruppenordnung raus. Wir geben jetzt also der Anzahl der Nebenklassen einen Namen. Und dann ist diese Anzahl mal die Gruppenordnung die Ordnung der ganzen großen Gruppe G. Und genau das ist der Satz von Lagrange. Den kann ich Ihnen jetzt also gleich zeigen. Ah, ich schreibe mal vorher noch, das passt hier noch an die Tafel, die Definition des Index hin. Der sogenannte Index einer Untergruppe sagt uns einfach nur, wie viele Nebenklassen es gibt. Mehr ist das nicht. Manche Leute schreiben das auch für den Index einer Untergruppe. Und diese Analogie ist auch kein Zufall. Beispiel hören, erkläre ich Ihnen warum. Ich mache das und es gibt einen großen Teil der dritten Theorie, wo das Standard ist. Einfach nur Striche, keine eckigen Klammern. Das ist der sogenannte Index von ULG. Und dieses Ding bezeichnet die Anzahl der Nebenklassen. Und es ist egal, ob man rechts oder links nimmt, man muss sich nur entscheiden. Die Anzahl der Nebenklassen von U in G. Was wir ja schon kennen aus der linearen Algebra, aber was ich hier nochmal wiederholen könnte, wenn das gewünscht ist, das ist eine Bezeichnung für die Menge der Nebenklassen. Hier geht es um die Anzahl. Aber wir haben eine Bezeichnung einfach für die Menge der Nebenklassen. Das kann man für Untergruppen machen. Wenn man einen Normalteiler hat, kriegt man dann die Anzahl der Elemente in einer oder die Elemente einer Faktorgruppe. Das ist diese Notation mit dem Schrägstrich. G modulo U in diesem Fall. Habe ich vorhin nochmal wiederholt. Das könnte ich hier nochmal dazu schreiben. Anzahl der Elemente in dieser Menge von Nebenklassen gegen die. Naja, und jetzt haben wir den Satz schon bewiesen. Mündlich jedenfalls. Hier kommt er. Der sieht so unscheinbar aus, aber das ist ein fantastischer Satz. Einfach nur diese Tatsache, dass man, wenn man eine Gruppe hat, eine endliche Gruppe und eine Untergruppe, dass man dann, naja, je nachdem. Man kann, wenn man eine Untergruppe kennt und ihren Index, die Ordnung der Gruppe ausrechnen. Das ist großartig. Man kann aber auch, wenn man die Gruppe kennt und die Ordnung der Untergruppe, ausrechnen, wie viele Nebenklassen es gibt. Einfach nur mit dieser Formel. Und was vielleicht das Wichtigste ist, oder jedenfalls benutze ich den Satz ganz oft so, wenn ich eine Untergruppe habe, dann ist die Ordnung dieser Untergruppe, also die Anzahl der Elemente, ein Teiler der Anzahl der Elemente der großen Gruppe. Und es gab bis zu diesem Moment überhaupt keinen vernünftigen Grund, warum das so sein sollte. Oder? Wir haben irgendeine Gruppe und irgendeine Untergruppe. Warum zur Hölle sollte die Anzahl der Elemente der Untergruppe überhaupt irgendwas mit der Anzahl der Elemente in der großen Gruppe zu tun haben, außer dass es kleiner gleich ist? Aber ansonsten gibt es doch überhaupt keinen Grund, warum da irgendwas gelten sollte. Ja, und tatsächlich gilt was sehr Starkes. Das ist ein Teiler. Das ist der Satz von Lagrange. Den kann ich gar nicht genug feiern eigentlich. Und dieses Insbesondere steht da deshalb auch nochmal ganz explizit. Ordnungen von Untergruppen. Ordnung einer Gruppe ist ja nichts anderes als Anzahl der Elemente. Ordnungen von Untergruppen sind Teiler der großen Gruppenordnung. Wenn Sie also jemand fragt, ob eine Gruppe mit 10 Elementen eine Untergruppe mit 7 Elementen haben kann, dann müssen Sie gar nicht nachdenken. Sie sagen einfach nö. Ich sehe schon, meine Freude springt nicht so richtig über. Das ist okay. Damit kann ich leben. Gut. Beweis haben wir eigentlich schon. Ich mache mal einen Einzeiler. Die Beweisidee haben wir gerade schon gesehen. Weiter geht's. Ich habe Ihnen gerade schon erzählt, dass es eine Alternativnotation gibt, mindestens eine, aber die eine, die ich kenne beim Index, ist die, dass man die eckigen Klammern benutzt, die Sie von dem Erweiterungsgrad bei Körpererweiterung kennen. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser Parallele. Der Gradsatz für Körpererweiterung hat uns gesagt, wie man den Erweiterungsgrad einer großen Man multipliziert die nämlich einfach. Und etwas dazu Paralleles gilt für Gruppen und Untergruppen. Das ist der nächste Satz. Es gibt dafür die Bezeichnung Kürzungssatz. Deswegen haben wir die so aufgenommen im Buch und deswegen steht die jetzt hier auch so. Wenn Sie eine endliche Gruppe G haben und zwei Untergruppen U und V, wobei die eine in der anderen drin liegt, hier soll jetzt V in U drin liegen, dann gibt es eine Beziehung für die Indizes, die so aussieht wie diese Formel für den Erweiterungsgrad. Die steht hier. Der Index von V in G ist dann das Produkt der beiden Indizes, einmal V in U und einmal U in G. Ist ja auch ganz naheliegend, V liegt in U drin, das heißt, Sie haben jetzt so drei Stufen, oben ist die große Gruppe G, dann kommt die Untergruppe U, dann kommt darunter nochmal die Untergruppe V. Und um den Index von V in G zu bekommen, müssen Sie einfach nur diese beiden Teilindizes multiplizieren. Und man sieht das, indem man einsetzt, was wir haben, aus dem Satz von Lagrange. Sie sehen schon, diese ganzen Dinge heißen immer Satz, obwohl die total einfach zu beweisen sind. Das heißt, die heißen nicht Satz, weil sie schwierig sind, sondern weil sie wichtig sind. Ja, was machen wir? Der Index von V in G ist doch mit dem Satz von Lagrange nichts anderes als die Gruppenordnung von G geteilt durch die Gruppenordnung von V. Was kann man denn noch Schönes machen? Es kommt sofort das nächste Resultat. Das ist auch wieder nur ganz klein. Wir erinnern uns an den Spezialfall, den ich jetzt schon fünfmal erwähnt habe, dass wir nicht einfach nur Nebenklassen einer Untergruppe angucken, sondern Nebenklassen als Normalteil. Also wenn man das macht, dann ist auch dieser Länge von Nebenklassen wieder eine Gruppenstruktur definiert. Kurze Erinnerung, wie hat das funktioniert? Man verknüpft zwei Nebenklassen, indem man sich Repräsentanten schnappt und die verknüpft. Und dann diese neue Nebenklasse bildet. Und Vorsicht, dass das wohl definiert ist, dass also egal ist, welche Repräsentanten man sich schnappt und multipliziert, liegt daran, dass man da einen Normalteiler hat. Für irgendwelche Untergruppen funktioniert das im Allgemeinen nicht. Ja, und dann sehen wir, das ist eigentlich auch nur eine Erinnerung, wenn wir einen Normalteiler haben, dann können wir uns ja diese Faktorgruppe angucken, G modulo N, und die Anzahl der Elemente da ist nichts anderes als der Index. Anzahl der Nebenklassen. Das geht sogar allgemeiner, als es da steht. Wenn ich für G modulo N einfach nur diese Menge nehme und nicht verlange, dass da eine Gruppenstruktur drauf ist, das steckt in der Bezeichnung ja nicht drin, das ist ja einfach die Menge der Nebenklassen, dann brauche ich für diese Gleichung nicht, dass das ein Normalteiler ist. Aber wenn ich jetzt an Gruppen denke und wenn ich Ordnung ausrechnen möchte, dann ist es wichtig. Das heißt, der Satz ist eigentlich so gedacht, wie kann ich die Ordnung einer Faktorgruppe ausrechnen? Und dann steht da, wie das geht. Ich kann die Ordnung einer Faktorgruppe ausrechnen, indem ich mir überlege, wie viele Nebenklassen sind das. Dann kommt der Satz von Lagrange und sagt, diesen Index kann ich ausrechnen, indem ich die Gruppenordnung teile durch die Ordnung des Normalteilers. Das ist Satz 10.8. Und dann mache ich hier so eine Bemerkung dazu. Größer. Und ich nehme wieder endliche Gruppen, ist die endlich. Und n ein Normalteiler von g. So kann die Ordnung der Gruppe, und das geht nämlich nur, wenn n ein Normalteiler ist, so kann die Ordnung der Gruppe g hoch n berechnet werden mit Hilfe dieses Satzes. Die Ordnung ist der Index von n in g, und der Satz von Lagrange sagt, dass das die Anzahl der Elemente von g ist, geteilt durch die Anzahl der Elemente von n. Einverstanden erstmal? Da war jetzt viel Wiederholung dabei. Vieles davon kannten Sie schon oder die Bezeichnung kannten Sie schon. Jetzt geht es darum, dass wir das in diesen Kontext Nebenklassen, Faktorgruppen reinbekommen. Das war Satz 10.8. Und als nächstes, wir sind immer noch am Sammeln. Als nächstes möchte ich das Thema von vorhin wieder aufgreifen. Produkte von Teilmengen, Produkte von Untergruppen. Wir haben ein Beispiel gesehen, wo das Produkt von zwei Untergruppen keine Untergruppe war. Und jetzt sind wir durch diesen Satz beim Thema Normalteiler angekommen. Und die Frage ist, verhalten Normalteiler sich da vielleicht gutartiger als einfache Untergruppen, als handelsübliche Untergruppen? Ich sollte nicht einfach sagen, weil es eine Bedeutung hat. Und die Antwort ist ja. Das Produkt von zwei Normalteilern ist nicht nur immer eine Untergruppe, es ist sogar dann automatisch ein Normalteiler. Das heißt, man kann aus gegebenen Normalteilern, die man schon hat, neue basteln. Und das ist sehr nützlich und hilfreich. Und wir schauen uns im nächsten Satz einmal an, warum das so funktioniert. Da sind mehrere Aussagen versammelt. Und wieder könnte man sagen, ach, eigentlich ist es nur so ein Lemma, ist alles ganz leicht zu beweisen. Aber nee, es lohnt sich schon, dass der Satz steht. Denn diese Aussagen sind wirklich wichtig und liegen unter ganz vielen Konstruktionen, die man dann später in der Gruppentheorie macht. Manche davon werden wir in dieser Vorlesung nicht mehr sehen. Teil A. Wenn wir Normalteiler haben, ganz viele, beliebig viele, es dürfen auch überabzählbar viele sein, dann ist der Durchschnitt von all diesen auch wieder ein Normalteiler. Erste Aussage. Zweite Aussage. Normalteiler verhalten sich sehr gutartig, wenn es darum geht, Produkte zu bilden. Wenn ich eine Untergruppe und einen Normalteiler habe und das Produkt bilde, kommt automatisch eine Untergruppe raus. Heißt also, wenn Sie zwei Untergruppen A und B haben und Sie wollen wissen, ob das Produkt eine Untergruppe ist, dann können Sie das Lemma von vorhin benutzen, A mal B gleich B mal A, oder Sie können gucken, ob vielleicht eine der beteiligten Untergruppen ein Normalteiler ist. Dann können Sie sich das schenken. Und außerdem ist es so, dass der Durchschnitt eines Normalteilers mit einer Untergruppe immer ein Normalteiler in der Untergruppe ist. Das ist auch wichtig. Da muss man weniger nachrechnen. Und hier kommt jetzt die Aussage, auf die ich hinaus wollte, die das Thema von vorhin wieder aufgreift. Das Produkt von zwei Normalteilern ist auch wieder ein Normalteiler. Das sind alles wichtige Eigenschaften, vor allem zusammen mit diesem Lemma, das uns erzählt, wie man dann die Ordnung ausrechnet. Ordnung der einen mal Ordnung der anderen geteilt durch Ordnung des Schnittes. So, da wir noch Zeit haben, fangen wir mal an, das zu beweisen. In Teil A stecken mehrere Aussagen drin. Wenn wir mal genau hingucken, was da steht der Durchschnitt beliebig vieler Normalteiler ist wieder ein Normalteiler. Und wenn man zeigt, dass irgendetwas ein Normalteiler ist, dann muss man ja erstmal zeigen, dass es überhaupt eine Untergruppe ist. Und dann kommt noch diese besonders starke Abgeschlossenheit. von Untergruppen. Ist der Durchschnitt von beliebig vielen Untergruppen wieder eine Untergruppe? Wissen wir das vielleicht schon? Ja, ich danke allen, die jetzt genickt haben. Ganz überzeugt. Das steht irgendwo am Anfang, bestimmt in diesem Lemma 1.1, wo wir so ganz viel Zeug gesammelt haben. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, dass es da stand. Das heißt, wir sind jetzt in Teil A mit Lemma 1.1. Ist das Produkt überhaupt erstmal eine Untergruppe? Denn erst dann lohnt es sich, dass wir die Normalteilereigenschaft nachsuchen. Ich sage das deshalb, weil es auch Teilmengen gibt, die diese Abgeschlossenheitseigenschaft erfüllen, die wir bei Normalteilern nachprüfen, aber das sind nicht notwendigerweise Normalteiler. Es kann nämlich sein, dass es gar keine Untergruppen sind. Wir lernen solche Teilmengen später noch kennen. Gut, für die Normalteilereigenschaft rechnen wir einfach nach, was wir da haben. Was ist da denn nochmal zu tun? Normalteiler zu sein bedeutet, außer Untergruppe zu sein. Wenn ich mir ein Element daraus schnappe und es dann mit einem festen Gruppenelement verknüpfe, von links mit dem Inversen davon, von rechts mit dem Element selber, dann muss ich wieder in dieser Untergruppe landen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein N aus diesem Durchschnitt. Bitte beschweren, falls es zu klein wird und man das nicht mehr gut lesen kann. Hier ist jetzt mein beliebiges Element klein N aus diesem Durchschnitt über DNI. Dann brauche ich noch ein G aus G. Und ich interessiere mich für das Element G hoch minus 1 mal N mal G. Wo liegt N? N liegt in all diesen NIs, denn das ist ja der Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt immer in allen beteiligten, was auch immer, Mengen. Das heißt, N liegt in jedem dieser NI. Und jetzt können wir benutzen, dass jedes dieser NI selbst ein Normalteiler ist. Das heißt, jedes dieser NI hat selbst diese Abgeschlossenheitseigenschaft, bei der wir gerade hinterher sind. Untergruppe und Normalteiler, was ist dann mit dem Produktus? Wir zeigen einfach, dass die Eigenschaft gilt aus Lemma 10.3 für diese Untergruppeneigenschaft. Dann haben wir noch das mit dem Durchschnitt da stehen. Gucken wir uns also die erste Eigenschaft an. N-geschnitten U, normal U. Wir müssen zeigen, dass diese starke Abgeschlossenheitseigenschaft gilt für Elemente aus N-geschnitten U bezüglich U. Für alle N aus N geschnitten U ist, ich sehe gerade, das ist nicht gut zu lesen, das tut mir leid. Ich nehme die nächste Zeile. Und U aus U ist U minus 1 mal N mal U Element N geschnitten. Das müssen wir zeigen. Und dazu benutzen wir, dass N ein Normalteiler ist. Wir haben ganz am Anfang hingeschrieben, dass man die Normalteilereigenschaft auch anders auffassen kann, nämlich dass die von einem Element repräsentierte links- bzw. rechtsnebenklasse dieselbe Menge ist. Und das möchte ich hier jetzt benutzen. Da N ein Normalteiler ist nämlich, wenn wir uns irgendein U schnappen, wie kann ich das jetzt interpretieren? Na, wenn ich jetzt anfange mit einem Element auf der linken Seite, klein n mal u, dann kann ich das auch so schreiben wie auf der rechten Seite, also als klein u mal irgendwas aus n. Vielleicht ist es nicht das gleiche kleine n, aber es ist irgendwas aus n. Das machen wir uns jetzt zunutze. Geht doch so, wie ich am Anfang dachte. Ich wollte gerne so anfangen, wie es auch genau in der Definition steht. Von n mal u ersetze ich jetzt durch u mal n Strich. Und dann sehen Sie schon, das kürzt sich einfach weg. Und n Strich kam ja aus n. Deswegen sind wir fertig. Das kommt jetzt einerseits, kommt aus n und andererseits liegt es aber auch in u. Deswegen liegt es in u geschnitten n. Teil C machen wir in der nächsten Woche. Was ist denn heute? Heute ist Donnerstag. Ich bin die ganze Woche schon durcheinander. Heute ist Donnerstag. Am Montag geht es weiter. Da werde ich Teil B dann nochmal erklären, gucken, ob es noch Fragen gibt und dann machen wir auch Teil C. Bis dahin.